So, Damen und Herren, darf ich recht herzlich begrüßen. Als kleiner Nachtrag zum letzten Mal der Hinweis, wir haben ja da über dieses Thema Grundeinkommen gesprochen, der Hinweis auf ein vor kurzem herausgekommenes Buch, das ich editiert habe, also ein Sammelband. Es ist nicht bitte das Buch zur Vorlesung, dieses Buch ist leider noch nicht eingetroffen. Ich erwarte es diese Woche und hoffe, dass es vielleicht das nächste Mal, also nächsten Montag, dann auch bereits verfügbar ist. Allerdings kann ich das jetzt leider nicht garantieren, aber wir tun unser Bestes. Das hat sich leider doch um ein, zwei Monate verschoben, der ganze Zeitplan. Nichtsdestotrotz, von mir ist vor kurzem dieses Buch herausgegeben worden, Globale soziale Sicherheit, Grundeinkommen weltweit. Und da gibt es, weil ich dann vorige Woche oder vor zwei Wochen eigentlich schon nach der Vorlesung doch von einigen gefragt wurde, was es jetzt mit diesem Thema auf sich hat und so. Da gibt es dann einige Informationen dazu, da gibt es eine ganze Reihe von Aufsätzen international, also von verschiedensten Experten aus Belgien, USA, Brasilien, Kanada, Großbritannien, Italien, Australien, Japan und Südafrika, Deutschland nicht zu vergessen. Also da kann man sich informieren, wenn Sie wollen, lasse ich das durchgehen, ich will es nur nachher wieder zurückhaben, Sie können sich's anschauen. Das war der eine Punkt, der zweite betrifft die Prüfung, nochmal der Hinweis am 26.06. hier genau zur gewohnten Zeit, hier in diesem Raum, die erste Prüfungsmöglichkeit, die, ich habe es bereits angekündigt, so ausschauen wird, dass was halt 4 bis 5 Begriffe mit dem hier in der Vorlesung verbreiteten Wissen betrachtet werden sollen, diskutiert werden sollen, interpretiert werden sollen und auch natürlich problematisiert werden sollen. Also da wird es dann um einige Begriffe gehen, die hier im Rahmen der Lehrveranstaltung eine zentrale Rolle gespielt haben. Und die Sie einfach, oder im Hinblick auf die Sie mir vermitteln, dass Sie so im Großen und Ganzen Problembewusstsein entwickelt haben zu dem, was ich hier ein Semester lang erzählt habe. Ja. Dazu Fragen. Die zweite Prüfungsmöglichkeit wird am Anfang des Wintersemesters, des kommenden Herbstsemesters stattfinden. Und im nächsten Semester wird es dann nochmal 2 Prüfungstermine geben, die ich erstens mal auf der Seite dieser Lehrveranstaltung im Internet ausschreiben werde. Das bitte zu beobachten. Ich habe durchgesagt, also meine Homepage, und auf der gibt es einen Link zu dieser Lehrveranstaltung und da kann man die je aktuellen Termine ablesen. Sekunde nur. Darüber hinaus werde ich einen Aushang oben auf meiner Bürotür machen, die finden Sie im 3. Stock, Dozentenzimmer. Da wird es auch angeschlagen sein. Ja, und wer darüber hinaus noch Fragen hat, Sonderwünsche, sonstiges, kann mich natürlich auch jederzeit per E-Mail einfach kontaktieren. Und auch bitte, was ich habe jetzt nicht mitbekommen, wann die Prüfung ist oder so, werde ich natürlich gerne beantworten. Kein Problem. Bitte.
Ich wollte fragen, ob es vielleicht möglich wäre, so eine kurze Liste auf Ihrer Homepage mit den Begriffen
Ja. Na gut, ja, ich habe grundsätzlich, aber ich kann das natürlich machen, aber ich habe grundsätzlich auch vorgehabt, in der nächsten Stunde dann, also in der letzten Einheit des Semesters, quasi in der letzten Lehreinheit, da vielleicht so ein bisschen nochmal zentrale Aspekte Revue passieren zu lassen, nochmal so zusammenzufassen, was wir, oder worauf es mir zumindest ankommt, dass hier alles zentral verstanden wird. Nicht? Aber ich kann auch so, die Frage ist, ob mir wesentlich viel mehr einfallen werden, als die dann bei der Prüfung sowieso eine Rolle spielen. Also insofern will ich es auch nicht zu sehr vorwegnehmen. Nur so viel, es wird mindestens eine, unter Anführungszeichen, Überraschungsfrage auch geben. Also, und die, auf die werde ich selbstverständlich dann nicht bei dieser Liste anspielen. Aber ja, Gut, können wir schauen, dass wir so eine.
Eine Forschungsfrage, die auch über einen solchen Begriff oder ist das schon einfach
nicht? Das wird ein, sagen wir mal, neuzeitliches Phänomen betreffen, das Sie dann mit den in der Lehrveranstaltung thematisierten Zusammenhängen verquicken und thematisieren und da vielleicht auch weiterdenken. Darauf kommt es mal besonders an. Also es wird um die moderne Gesellschaft aktuell betreffendes Phänomen gehen, das Sie dann mit dem hier, vermittelten Wissen interpretieren, beleuchten. Ja. Sonst noch Fragen diesbezüglich? Oder? Bitte? Hier in diesem Raum. Oje, ja, das ist natürlich schon eine Frage. Also, wenn es wirklich. Darf ich mal kurz, einfach nur informativ, wer hat denn vorher wirklich zum ersten Termin schon. Ja, soll es wirklich jetzt Probleme geben mit dem Platz, müssen wir uns was überlegen, vielleicht, dass wir den kleinen Hörsaal, ich werde fragen, ob der frei ist zur Not, wobei ich allerdings natürlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Gut, wenn wir in diesem Rahmen bleiben, dann würde für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt stehen, zum Beispiel hier noch Möglichkeit bestehen, sich zu setzen. Also besteht auch jetzt selbstverständlich, aber also das würde die Damen und Herren ohne Tisch vor sich haben es vielleicht ein bisschen schwerer, aber ich weiß nicht, ist es zumutbar, dass ihr. Naja. Es ist das Problem, so kurzfristig dann wirklich einen Hörsaal aufzustellen, der viel größer ist. Ich werde mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt. Wenn dem so ist, werde ich das nächste Mal kundtun, beziehungsweise wird es dann hier an der Tür aushängen. Sonst müssen wir halt ein bisschen improvisieren.
Dann müssen wir doch anmelden, dass es planbar ist.
Zur Prüfung anmelden? Bitte?
Chemische Schäden.
Ja, im Prinzip haben Sie sich jetzt angemeldet und ich habe ungefähr einen Überblick. Es birgt die Problematik, dass sich ja jetzt diejenigen, die heute eben nicht hier sein können auch, die nicht nur nicht hier sein wollen, sondern auch nicht hier sein können, nicht erfassen kann. Nicht? Und die ja wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig erfassen kann, weil eben einfach. Also da bin ich ein bisschen. Das wäre jetzt einfach vermutlich ein bisschen zu knapp, weil die Information nicht mehr zuverlässig genug rüberkommt. Vor allem müsste ich dann natürlich auch irgendeine Art von Kontrolle durchführen, wer angemeldet ist und wer nicht. Und das widerstreckt man mal grundsätzlich. Zweitens ist es aufwendig, drittens ist es mit einer ganzen Reihe von kreativen Möglichkeiten versehen, die Kontrolle zu hintergehen und viel mehr. Über Kontrolle haben wir ja gesprochen, also insofern ein wichtiger Aspekt dieser Sache. Sonst habe ich mir vorgenommen, heute vielleicht den Wissenschaftsbetrieb in seinem zentralen Funktionieren vielleicht ein bisschen zu thematisieren. Das wird ja für manche von euch, die vielleicht vorhaben oder die vielleicht irgendwie mit dem Gedanken spielen, selbst in den Wissenschaften zu bleiben und da sich ein bisschen umzutun, ganz interessant sein. Der Wissenschaftsbetrieb hat ja mittlerweile durchaus Dimensionen, auch in globaler Hinsicht Dimensionen angenommen, die solche Begrifflichkeiten wie Wissensexplosion, Wissensflut, Wissensinflation und vieles mehr assoziieren. Und wenn man sich jetzt den Wissenschaftsbetrieb rein zahlenmäßig mal vor Augen führt, dann sind solche Begrifflichkeiten zunächst einmal vielleicht ganz naheliegend oder dann, ja, fragt man sich wirklich sozusagen, was da mit dieser Entwicklung in näherer Zukunft angepeilt sein könnte. Die Wissenschaften, wie wir sie kennen, sind so, das haben wir ja besprochen, so in etwa im Zeitraum zwischen 14. und 17. Jahrhundert entstanden und sind natürlich in einem, wenn man es so eng fassen will, in einem doch sehr engen Spezialistenkreis entstanden, der zur Mitte des 17. Jahrhunderts, naja, aus einigen hundert Personen in Europa bestanden hat. Also ein sehr kleines Grüppchen, das sich allerdings bis zum 19. Jahrhundert dann, also bis zur Wende vom 19. aufs 20. Jahrhundert, auf einige 10.000 Personen angewachsen hat. Eine Zahl, die bis zu den 1960er Jahren dann auf bis zu 1 Million weltweit angewachsen sein soll und die heute nach verschiedensten Schätzungen bereits 3 Millionen Wissenschaftler im weitesten Sinn beinhaltet oder mit einschließt. Nicht? Also doch eine sehr schnelle Größenentwicklung von Leuten, die jetzt wirklich und zwar explizit Wissenschaft betreiben, die nicht im Wissenschaftsbetrieb als weiß nicht, Sekretärinnen oder Sekretäre oder Techniker oder sonst was beschäftigt sind, administrative Beamte, sondern die wirklich im weitesten Sinn auch am wissenschaftlichen oder am Generieren von und Prozessieren von wissenschaftlichem Wissen mitarbeiten. Und im Allgemeinen ist der Wissenschaftsbetrieb natürlich ein Betrieb, der auch, weil er mittlerweile global organisiert ist, auf Fernkommunikation, auf Telekommunikation abstellt, der also unter Nichtanwesenden Kommunikation verbreitet. Diejenigen Zusammenhänge, wo so wie hier in einem Hörsaal unter Anwesenden kommuniziert wird, sind im Wissenschaftsbetrieb im Gesamt gesehen eher die Ausnahme. Es geht ganz allgemein um Fernkommunikation und es geht selbstverständlich um schriftliche Kommunikation. Insofern ist das Schrifttum, das wissenschaftliche Schrifttum, die Textproduktion, das zentrale Rückgrat des Wissenschaftsbetriebs. Und diese Textproduktion hat selbst zusammen mit dem Größenwachstum der Scientific Community mittlerweile, naja, Ausmaße angenommen, die doch bis zu einem gewissen Grad als unübersichtlich, unübersehbar und damit natürlich auch jetzt schwer produktiv nutzbar bezeichnet werden können. Nur in den Naturwissenschaften, der Bereich Naturwissenschaft und Technik, wird geschätzt, dass der tägliche Ausstoß von wissenschaftlichen Publikationen, was schätzen Sie?
In Seiten, in Kilos?
Nein, in Aufsätzen. In Aufsätzen, also
weltweit.
Aufsatz, eine Publikation weltweit.
10.000.
Andere Schätzung? Das Doppelte, 20.000 ungefähr, nicht? Also 20.000 Publikationen weltweit, nur im Bereich Naturwissenschaften und Technik. Also man kann sich ungefähr ausrechnen, wie viel da auf die Chemiker kommt, wie viel da auf die Physiker kommt, wie viel da auf was sind, Biologen und sonstiges kommt, aber man kann sich auch vorstellen, was das natürlich jetzt für die wissenschaftliche Arbeit selbst bedeutet. Nicht? Bitte? Pro Tag war das. Das war täglich. Also um die 4 Millionen Publikationen im Jahr wären das hochgerechnet. Aktuell. Wollten Sie auch was fragen, oder?
Ja, was da genau gezählt wird.
Die Publikation, der Aufsatz, der Fachaufsatz. In wissenschaftlichen Journalen veröffentlichte Publikationen. Sorry, das war von mir unscharf formuliert. Also die veröffentlichten Publikationen. Es gibt eben so einen, muss man vielleicht eben auch dazu sagen, eine Norm, die eben im Prinzip festlegt, was als veröffentlicht gilt. Bisher war das natürlich jetzt die ISBN-Nummer zum Beispiel, die auf einem Buch draufsteht oder auf einer Fachzeitschrift. Mit dem Internet verschiebt sie oder wird diese Norm natürlich jetzt auch schwer handhabbar, weil natürlich ein Aufsatz, der auf irgendeiner Homepage im Internet ausgestellt wird, auch als veröffentlicht gilt. Allerdings, das jetzt natürlich auch dem einzelnen obliegt, einen Aufsatz da ins Internet zu stellen. Und damit natürlich jetzt nicht mehr so klar ist, oder zumindest die Richtlinie, die bisher gegolten hat, nicht mehr so eindeutig umgelegt werden kann. Es hat bei den bisherigen Publikationen sowas wie zum Beispiel institutsinterne Informationsblätter gegeben, wo natürlich auch wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht worden sind, die sind aber, oder zumindest den Kollegen vorgelegt worden sind, ne? Die sind aber natürlich eben nur institutsintern zirkuliert und bestenfalls dann auf Nachfrage verbreitet worden. Auch diese Skripten zum Beispiel, die ich zu anderen Lehrveranstaltungen herausgebe, also ihr kennt das, unten im ÖH-Shop liegt da so in einer großen Regalwand liegen ja so ganz eine Reihe von Skripten aus, die vom Fakultas Verlag herausgegeben werden. Auch die gelten streng genommen eigentlich nicht als Publikationen im Sinne von einer zur Verfügungstellung von Information an die Scientific Community. Die gelten im Prinzip nur als universitätsinterne Information, die da zum Beispiel zum Lernen von Lehrveranstaltungsinhalten zur Verfügung gestellt wird. Natürlich werden aber mittlerweile auch die zirkuliert und natürlich kann man mittlerweile auch übers Internet solche Skripten im Prinzip weltweit bestellen. Und auch da werden natürlich dann die Grenzen schwammig zu dem, was als veröffentlicht gilt und zu dem, was halt tatsächlich auch wirklich in der Scientific Community zirkuliert, nicht? Sie kennen wahrscheinlich auch die Problematik beim Abfassen von Seminararbeiten oder von auch jetzt dann Diplomarbeiten, nicht? Ob Sie jetzt eine Quelle im Internet so ohne weiteres zitieren können, wie man die dann zitiert, ob sichergestellt ist, dass wenn ich die heute zitiere, dass die morgen dann zum Beispiel auch der Begutachter meiner Diplomarbeit dann noch abrufen kann und wirklich weiß, wo diese Quelle ist oder worauf ich mich dann mit dieser Angabe bezogen habe und vieles mehr. Ne? Also schon da, wo wir eigentlich erst schon ein bisschen zu denken beginnen, sind eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten entstanden, weil einfach das Medium sich verändert, das Medium der wissenschaftlichen Publikation. Grundsätzlich ist es aber so, dass die wissenschaftliche Publikation, die Fachpublikation, so etwas wie eine Währungseinheit der Wissenschaftler darstellt. Das ist dasjenige, worüber sich Wissenschaftler definieren oder beziehungsweise von ihren Kollegen als Wissenschaftler definiert werden. Sie werden es vermutlich sehr schnell nach Abschluss ihres Studiums feststellen. Eine Diplomarbeit, auch eine Dissertation sind eigentlich noch keine Kriterien, die Sie unter Fachkollegen dann als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin gelten lässt oder lassen. Eine Dissertation, es kommt natürlich dann darauf an, welche Wellen sie schlägt, wie inhaltsreich sie ist, wie sehr sie rezipiert wird, auch ob sie unter Umständen dann publiziert wird, aber eine Dissertation ist ein Studienabschluss und berechtigt eben zum Führen eines Titels, aber bedeutet noch nicht unbedingt jetzt diese Aufnahme, was immer das formal bedeuten soll, aber doch diese Aufnahme in die Reihen der sogenannten Scientific Community. Da sind die Fachkollegen eher etwas eigen. Mittlerweile ist es sogar so, dass nicht einmal die ersten 3, 4, 5 Publikationen unbedingt viel Aufmerksamkeit wecken bei Kollegen. Mittlerweile braucht man tatsächlich eine Publikationsliste, um eben wirklich als so relevanter Fachkollege oder Kollegin angesehen zu werden.
Ja, ist es auch so relevant, wie oft man dann der eigene Artikel dann zitiert, beziehungsweise in welchen?
Ja, darauf kommen wir gleich. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, auf das kommen wir gleich zu sprechen. Publish or perish heißt die berühmte Formel, also publiziere oder geh unter. Du wirst als Wissenschaftler nicht wahrgenommen, wenn du nicht publizierst. Und du hast, also nicht nur das, dass du nicht wahrgenommen wirst, dass du nicht als relevanter Gesprächspartner oder sonst was angesehen wirst, was ja, eine Rolle spielen kann, aber auch keine, je nachdem, nicht? Was viel wichtiger ist, du hast kaum Chancen, irgendwelche Forschungsgelder zu lukrieren, wenn du nicht publiziert hast. Und du hast schon gar nicht Chancen, sowas wie einen wissenschaftlichen Job zu finden. Also eine Position, wo du in irgendeiner Art und Weise ein Einkommen dafür bekommst, dass du forschst und lehrst zum Beispiel oder publizierst und vieles mehr. Das heißt, das, was ich hier tue, ist bis zu einem gewissen Grad daran gebunden, dass ich publiziere, dass ich publiziert habe, dass ich eine bestimmte Publikationsliste vorlegen kann und dass ich auch weiterhin publiziere. Auch das ist ein gewisses Kriterium, das immer wichtiger wird, weil Löcher in der Publikationsliste, das heißt 2-3 Jahre nicht publiziert, bereits darauf hindeuten, dass dasjenige Wissen, über das man eben publiziert hat oder mit dessen Hilfe man publiziert hat, bereits veraltet sein könnte. Also wenn die letzte Publikation bereits 2-3 Jahre zurückliegt, ist auch das bereits problematisch, weil unter Umständen der neueste Stand der Disziplin nicht vorausgesetzt werden kann. Also auch das laufende Weiterpublizieren ist sehr wichtig, um eben als Wissenschaftler zu gelten, als Wissenschaftlerin zu gelten. Sie können sich gut vorstellen, dass das zunächst einmal grundsätzlich Stress bereitet, dass das aber natürlich auch dazu verführt, Dinge zu veröffentlichen, zu versuchen, die nicht unbedingt veröffentlichungsreif sind oder die nicht unbedingt publikationswürdig sind. Es ist, wenn man mal über bestimmte Beziehungen verfügt, wenn man entsprechende Möglichkeiten kennt, nicht immer ganz schwierig zu publizieren. Also man weiß, der Kollege so und so schreibt da gerade an einem oder will gerade einen Sammelband herausgeben oder ist Redakteur bei einer Zeitschrift und man ruft dort mal an und sagt, du, ich habe jetzt schon 2 Jahre nichts publiziert, ich liest mal wieder, kann ich nicht bei dir irgendwas unterbringen? Oder ich übertreibe jetzt bitte, so einfach ist es in der Regel nicht, aber es gibt natürlich große Qualitätsunterschiede bei dem, was publiziert bedeutet oder was publiziert heißt. Wenn man bereits länger in diesem Betrieb ist und wenn man auch über gewisse Beziehungen verfügt, ist es nicht unbedingt schwierig, sozusagen sein Mindestpensum pro Jahr zu publizieren. Die Publikationsliste wird immer länger, aber der Gehalt der Publikationen lässt unter Umständen zu wünschen über. Ganz einfach deswegen, weil man vielleicht, ich weiß nicht, zu sehr mit der Lehre beschäftigt ist oder mit der Organisation der Lehre, wie das aktuell der Fall ist, ne? Und nicht dazu kommt, wirklich immer am neuesten Stand des Wissens zu publizieren. Sehr oft ist es natürlich dann auch so, dass wissenschaftliche Aufmerksamkeit eher über Quantität denn Qualität gefunden wird oder geschaffen wird. Das heißt, die Fachkollegen nehmen zur Kenntnis, wenn jemand bereits, ich weiß nicht, den 15. Aufsatz zu einem bestimmten Thema vorgelegt hat. Das sieht man einfach schon anhand der Überschriften oder der Titel dieser Aufsätze. Man muss dazu nicht unbedingt den Inhalt dieses Aufsatzes wahrnehmen. Insofern stellt der aktuelle Wissenschaftsbetrieb bis zu einem gewissen Grad darauf ab, Quantität zu schaffen und nicht so sehr Qualität zu schaffen. Was natürlich gerade in Fächern wie der Philosophie höchst problematisch ist, was man sich leicht vorstellen kann. Grundlegend ist es so, dass eigentlich bereits im 17. Jahrhundert, als dieser ganze Wissenschaftsbetrieb so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, das Informationsangebot als sehr groß wahrgenommen worden ist. Das heißt, die ständig neu erscheinenden Bücher, die europäischen Universitätsgelehrten damals oder auch die Wissenschaftler damals vorgelegt haben, sind von den Kollegen, von den Kolleginnen, oder damals eigentlich primär Kollegen, als schwer zu überblicken wahrgenommen worden. Und man hat gerade deswegen, weil eben Bücher dick sind, lange Rezeptionszeiten brauchen, weil sehr viele Bücher vorliegen, weil die Bücher auch nicht immer überall verfügbar gewesen sind, weil damals eben einfach das Vertriebsnetz noch nicht so ausgebaut war, gerade deswegen eigentlich die Fachzeitschrift ins Leben gerufen. Die Fachzeitschrift, die wissenschaftliche Fachzeitschrift, ist eine Folge der zu viel Wahrnehmung im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Das heißt, gerade deswegen, weil die Leute, die Wissenschaftler damals empfunden haben, wir können diese Flut von Büchern nicht mehr bewältigen, deswegen wäre es sinnvoll, sowas wie Kurzzusammenfassungen dieser Inhalte der Bücher herauszugeben. Gerade deswegen ist die Fachzeitschrift entstanden und hat sich größter Beliebtheit erfreut sich bis zum heutigen Tag und hat sich auch quantitativ entsprechend weiterentwickelt, was zur Folge gehabt hat, dass man eben gesagt hat, und zwar jetzt eigentlich erst im 20. Jahrhundert im großen Stil, dass man gesagt hat, auch was in den Fachzeitschriften geschrieben steht, ist noch zu unüberblickbar. Wir brauchen noch einmal eine Informationsvermittlung, die sozusagen den Inhalt dieser Fachaufsätze nochmal herunterbricht, nochmal reduziert und sowas wie Inhaltsangaben verbreitet, anhand derer die Wissenschaftler, die für das jeweilige Feld dann spezialisiert sind, feststellen können, ob der Aufsatz dann wirklich relevant ist und ob sie den auch wirklich lesen sollen. Sprich, eine Indizierung der Fachaufsätze, und es haben sich im Zuge dessen Indexpublikationen herausgebildet, wo einfach pro Fachgebiet und meistens pro Jahr zusammengefasst wird, was veröffentlicht wird. Das heißt, es ist nichts anderes als eine Liste von Titeln, gelegentlich auch mit einer kurzen Inhaltsangabe, mit einem Abstract, wo die jeweiligen Spezialisten, Spezialistinnen feststellen können, ob irgendein Aufsatz für sie relevant ist. Auch das Durchforsten dieser Indizes, dieser Zusammenfassungen, dieser Abstracts oder Abstract-Sammlungen ist mittlerweile extrem zeitaufwendig. Ganz einfach deswegen, weil es auch bereits sehr viele geworden sind. Nicht? Es gibt diesbezüglich in den Naturwissenschaften, wo sehr viel um Fakten geht oder um Daten geht, die wirklich jetzt quantifizierbar sind, unter Anführungszeichen, nicht? Fachzeitschriften, die im Prinzip die Daten aus anderen Fachzeitschriften herausfiltern und nur die veröffentlichen und dann noch dazu drauf schauen, dass die Redundanzen beseitigt werden. Das heißt, dass nicht, ich weiß nicht, was sehr oft der Fall ist, nicht? Wenn neue Tabellen in einem Aufsatz vorgelegt werden, ich weiß nicht, über Elektronenbewegungen oder sonst was, was in der Chemie oder in der Physik eine Rolle spielen mag, wenn neue Tabellen vorgelegt werden, werden als Vergleichswerte dann auch immer frühere, bereits anderswo publizierte Tabellen natürlich abgedruckt in einem Fachaufsatz. Ist logisch, nicht? Damit sozusagen ein Zusammenhang hergestellt werden kann bei dem, was da beschrieben wird. Die bereits vorher publizierten Daten sind aber in dem Fall natürlich redundant und diese Zusammenfassungen bemühen sich dann auch diesbezüglich die Redundanz rauszunehmen und nur mehr sozusagen die knallharten neuen Fakten zu publizieren. Was natürlich dann, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, zu entsprechenden Diskussionen führt, ganz einfach deswegen, weil mitunter neue Fakten einfach auf Relationen zu älteren Fakten angewiesen sind, um sie als solche überhaupt zu verstehen. Das heißt, durch diese Redundanzbeseitigung wird nicht selten einfach die Verständlichkeit der oder Interpretierbarkeit der Daten beseitigt, was dann natürlich wieder Nachforschungen notwendig macht. Und das und die damit beschäftigten Wissenschaftler wieder zu Publikationen nötigt und das entstehende Wissen oder das bestehende Wissen wieder erweitert und vieles mehr. Ne? Bitte der Hinweis, auch diese Indexsammlungen oder Abstraktsammlungen füllen mittlerweile Bibliotheken. Und es ist keineswegs mehr leicht, sich darin zurechtzufinden. Und sozusagen der letzte Schritt an dieser ganzen Geschichte, den Sie natürlich auch alle kennen und regelmäßig benutzen, stellt das Internet dar, wo dann mit einem sehr effektiven neuen Medium natürlich versucht wird, relevante Informationen global im World Wide Web zur Verfügung zu stellen und mithilfe von entsprechenden Suchmaschinen zugänglich zu machen. Naja, und die Diskrepanz der Suchmaschinen dürfte bekannt sein. Suchmaschinen finden das, was ihre Programmierer als jeweils relevant wahrgenommen haben. Sprich, was sie als relevant in diese Suchmaschine hineinprogrammiert haben. Sie finden genau das nicht, was der Programmierer nicht als relevant wahrgenommen hat. Und damit finden sie auch immer nur einen Bruchteil dessen, was man benötigt. Das heißt, man ist sowieso darauf angewiesen, immer verschiedene Suchmaschinen zu bemühen, wenn man irgendwas sucht im Internet. Und im Hinblick darauf ist man dann darauf angewiesen, dass man weiß, welche Suchmaschine gut ist, welche weniger gut ist, welche sich für was eignet, was man wo sozusagen eingeben kann, um zu entsprechenden Resultaten zu kommen. Auch das ist mittlerweile eine eigene Wissenschaft, wie viele von Ihnen wissen.
Ja, in China zum Beispiel ist immer Google zensiert. Man kann ja gewisse Sachen sozusagen.
Das kommt noch dazu, nicht? Also das ist sozusagen ein weiterer Aspekt der ganzen Geschichte, dass dann manche Länder aus politischen Gründen zum Beispiel den Wissenszugang zu ihren Informationen oder auch zum wissenschaftlichen Wissen dann begrenzen, gewisse Suchmaschinen ausschließen, andere bevorzugen und vieles mehr. Da ist natürlich, wenn Sie sich die Börsenwerte von solchen Suchmaschinen vor Augen führen, auch sehr viel ökonomisches Interesse dahinter. Das dann unter Umständen das Auffinden von wissenschaftlichen Wahrheiten oder wissenschaftlichen Wissensständen vom kommerziellen Interesse irgendwelcher Großunternehmen abhängig macht. Also wenn Google, ich will Ihnen nichts unterstellen, nur weil der Name jetzt gefallen ist, wenn Google oder sonst eine Suchmaschine an einem bestimmten wissenschaftlichen Wissen kein Interesse zeigt oder aus irgendwelchen Gründen nicht will, dass das verbreitet wird, dann haben Sie dazu recht leicht die Möglichkeit. Nicht? Bitte.
Aber ich glaube, die ganze Problematik ist jetzt nicht nur bei den Suchmaschinen, sondern eigentlich schon viel früher im Kommunikationsprozess, weil eben einfach der große Verlager, also die ganzen Wissenschaftspublikationen, der ein paar große Verlage. Und diese Verlage verlangen ja auch für diese einzelnen Artikel ihr Geld. Ja. Und es geht zum Beispiel nicht möglich, dass ein Autor eines Artikels, wenn er seine Rechte abgetreten hat, den Artikel dann als Lehrgrundlage
für
seine Studenten.
Das
geht ja dann nicht.
Ja. Also daran scheitert es. Das ist auch ein Aspekt, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, der uns vielleicht jetzt kommen wir ein bisschen später auf das zurück. Das ist auch ein sehr spezieller Aspekt bereits. Zunächst einmal nur diese die Wahrnehmbarkeit, die da jetzt einmal im Hinblick auf wissenschaftliches Wissen ins Spiel kommt. Ich habe schon gesagt, nur Publikationen oder nur in Form von Publikationen wird wissenschaftliches Wissen wahrgenommen. Also ich kann, weiß nicht, die schönsten Vorträge halten, ich kann noch so gescheit daherreden, wenn ich nicht publiziert habe, wenn ich nicht in schriftlicher Form irgendwas veröffentlicht habe, gelte ich quasi nicht als Wissenschaftler. Das ist wissenschaftlich nicht überprüfbar, ob ich zum Beispiel hier in der Lehrveranstaltung recht schön rede und Sie alle recht begeistert sind. Das wird niemand von den Verantwortlichen hier an der Universität dazu bringen, mir hier einen Job zu geben. Selbst wenn Sie alle 120, die Sie vielleicht hier sitzen, geschlossen dorthin gehen und sagen, bitte der Füll sagt, der redet so schön, wir wollen, dass der weiterhin hier redet, wird das nicht genügen, wenn ich nicht publiziere. Also es ist sozusagen ein Wahrnehmbarkeitskriterium. Es ist eine Währung, genauso wie das Geld. Und da sind wir schon in der Nähe des Aspekts, der hier die entscheidende Rolle spielt. Es ist ein Medium, das eben meine hochspezialisiertes Wissensangebot mit eurer hochspezialisierten Wissensnachfrage vermittelt. Das mich sichtbar macht für euch oder für den Wissenschaftsbetrieb ganz allgemein. Ohne dieses Medium bin ich nicht sichtbar, werde ich nicht wahrgenommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Sache. Nur, und das ist das Entscheidende daran, und diese Aspekte habe ich ja im Hinblick auf das Geld auch bereits herausgestellt, besteht dieses Medium zu einem sehr großen Teil oder primär sozusagen auch aus Wissen, das mit einer Vielzahl von Nichtwissensaspekten operiert oder das sozusagen gezwungen ist, eine ganze Reihe von Dingen auszublenden. Betrachten Sie jetzt das, was ich vorher gesagt habe, im Hinblick auf diesen strategischen Einsatz von Nichtwissen. Gerade bei Philosophen dürfte klar sein, dass die quantitative Ansammlung von Publikationen, naja, ein sehr fragwürdiges Kriterium für die Relevanz des Wissens darstellt. Also ich kann ein Vielschreiber sein, weil es mir leicht fällt zu formulieren, und ich kann über die nötigen Beziehungen verfügen und sehr viel veröffentlichen und eine elendlange Publikationsliste vorlegen. Das gewährt aber in keiner Weise, dass dieses Wissen dann wirklich auch sagen wir im weitesten Sinn wissenschaftlich relevant ist. Dort philosophisches Wissen, das sich ja immer an der Grenze von Wissenschaft und einer ganzen Reihe von anderen, Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen bewegt, hat hier gewisse Probleme, sozusagen sich anhand von Publikationslisten sichtbar zu machen, und zwar zuverlässig sichtbar zu machen. So zuverlässig sichtbar zu machen, dass ihr auch wirklich wissen könnt, dass hier von mir zum Beispiel relevantes Wissen geboten wird. Gerade philosophisches Wissen ist ja eines, das eigentlich erst erblüht, wenn es, sagen wir es ganz platt, wenn es wirklich über Jahre hindurch wiedergekäut wird und immer wieder sozusagen hinterfragt wird, problematisiert wird, auch dem Diskurs ausgesetzt wird, wenn es sich sozusagen einer diskursiven Öffentlichkeit stellt. Das heißt, philosophisches Wissen ist im Prinzip kein Wissen, das sehr schnell generiert werden kann, das man so aus dem Ärmel schüttelt, wo man jährlich mindestens 5-6 gehaltvolle Publikationen ausschütteln kann oder hervorbringen kann. Das geht gerade bei philosophischem Wissen, aber natürlich auch jetzt bei geisteswissenschaftlichem Wissen oder sonstigen Literaturwissenschaften, Musikwissenschaften, wie auch immer, relativ schwer. Es gibt natürlich findigere Leute, es gibt kreativere Leute, es gibt auch Themengebiete, die mehr hergeben, das ist ganz klar. Aber es dürfte klar sein, dass wenn ich das alles sozusagen über einen Kamm schere und sage, wer nicht mindestens 50 Posten auf seiner Publikationsliste hat, gilt nicht als Philosoph, dass ich da eine ganze Reihe von vielleicht relevanten Dingen ausblende. Wenn Sie an die Geschichte der Philosophie denken, gibt es eine ganze Reihe von Philosophen, die eigentlich nur ein grundlegendes oder eine Handvoll von grundlegenden Werken vorgelegt haben. Also hier ist eine enorme Problematik im Spiel, die ausgeblendet wird, wenn die Quantität von Publikationen zählt. Die Qualität von Publikationen ist, oder die Qualität von Publikationen festzustellen, ist neuerlich mit enormen Problemen behaftet. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den Sie angemerkt haben vorher. Die Qualität von wissenschaftlichem Wissen wird im Prinzip in der Scientific Community in the long run festgestellt. Das heißt, es wird etwas publiziert, das damit der Public Domain angehört, das damit der Scientific Community zur Rezeption zur Verfügung steht und das damit eigentlich auch in beliebigen Zeiträumen rezipiert werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt was Relevantes veröffentliche, könnte es, und das passiert auch immer wieder, das kennt man aus der Wissenschaftsgeschichte recht gut, könnte es unter Umständen Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, bis das zur Kenntnis genommen wird. Unter Umständen erlebe ich dieses zur Kenntnis nehmen auch nicht mehr. Und es gibt gerade in der Geschichte der Philosophie sehr viele Philosophen, die eigentlich erst posthum dann in irgendeiner Art und Weise als relevante Philosophen angesehen wurden, die ihr eigenes Wahrnehmen nicht mehr erlebt haben. Kann man sagen, okay, ist legitim, ist sozusagen in den Wissenschaften nicht ausschließbar. Jetzt ist allerdings der Wissenschaftsbetrieb, vor allem der moderne Wissenschaftsbetrieb, natürlich schon bis zu einem gewissen Grad darauf erpicht, immer das Neueste, immer das Avancierteste und das Relevanteste Wissen so greifbar zu haben. Deswegen haben die Wissenschaftler eine Methode erfunden oder sich ausgedacht, wie dieser Prozess des in the long run Wahrnehmens oder wahrgenommen Werdens abgekürzt werden kann. Und das ist eben der berühmte Peer Review oder Begutachtungsprozess auf Deutsch. Die Evaluierung durch Fachkollegen, Fachkolleginnen. Das heißt, die Sache läuft so ab, dass eine Publikation verfasst wird und dann in irgendeiner Art und Weise, sei es an Fachzeitschriften oder sei es jetzt an Fördergelder gewährende Institutionen verschickt wird, um dort begutachtet zu werden. Es gibt eben die sogenannten peer-reviewten Zeitschriften, das sind Fachjournale, die nur Dinge veröffentlichen, nur Aufsätze veröffentlichen, die von Kolleginnen und Kollegen, von Experten gegengelesen worden sind und für publikationswürdig befunden worden sind. Das heißt, ich schreibe einen Aufsatz, schicke den an diese Zeitschrift. Die Zeitschrift hat einen ganzen Katalog von fachlich spezialisierten Experten, Expertinnen. Das sind in der Regel Leute, die früher in dieser Zeitschrift bereits publiziert haben. Und die Fachzeitschrift, die Redaktion, schickt es an diese Experten, Expertinnen weiter mit der Bitte, diesen Aufsatz zu begutachten und ein kleines Dossier zu schreiben, ob das jetzt publikationswürdig ist oder nicht. Gute peer-reviewte Zeitschriften haben in der Regel zwei solche Gutachten, wenn nicht sogar drei, und die sind doppelt anonym. Das heißt, die Gutachter wissen nicht, wer der Autor des Aufsatzes ist, der da begutachtet wird, und der Autor des Aufsatzes weiß selbstverständlich nicht, wer die Begutachter sind. Und soll das natürlich auch nicht wissen, und die sollen nicht wissen, wer der Autor ist. Das heißt, das soll wirklich rein nach wissenschaftlicher Relevanz des entsprechenden Aufsatzes veröffentlicht werden oder eben zurückgewiesen werden. Die wichtigsten Zeitschriften jetzt in unserem Umfeld, man muss dazu sagen, bitte gleich vorweg, dass die Philosophie selbst keine große Tradition für solche peer-reviewte Zeitschriften kennt. Oder für den Peer Review ganz allgemein kennt. Warum, habe ich schon angedeutet, komme ich nochmal darauf zu sprechen. Das heißt, es gibt in der Philosophie im deutschen Sprachraum nicht sehr viele peer-reviewte Zeitschriften. Sie werden erst langsam mehr. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die sich wirklich erst in den letzten 5, vielleicht 10 Jahren ein bisschen intensiviert. Davor ist es größtenteils einfach vom Redaktionskollegium abgehangen, ob ein Aufsatz für gut befunden wurde oder nicht. Was natürlich auch sowas wie ein Peer Review darstellt, weil ja die Redakteure dann sich unter Umständen die Aufsätze angeschaut haben und beschlossen haben, das publizieren wir oder das nicht. Nichtsdestotrotz, die besseren Peer Reviewten Zeitschriften haben tatsächlich Ablehnungsraten von 80-90%. Also von den 100%, was sie da an Artikeln, an Aufsätzen zugeschickt bekommen, die um Publikation ansuchen, werden dann nur sehr geringer Prozentsatz auch wirklich publiziert. Der Rest wird zurückgewiesen. Also man kann sich schon diesbezüglich vorstellen, was im Grunde für die Schublade produziert wird in den Wissenschaften. Also wenn 90% dessen, was da eingereicht wird, dann nicht publiziert wird, naja, kann man sich vorstellen, wie viel Energie, wie viel Aufwand die Wissenschaft betreiben muss, um überhaupt dann doch wahrgenommen zu werden. Denn nur die publizierten Aufsätze werden eben in diesem klassischen Rahmen wahrgenommen. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit mittlerweile, wenn man in einem anerkannten Fachjournal keine Chance sieht, seine Sache zu veröffentlichen oder da zurückgewiesen wird, dass man es eben dann doch selbst auf der Internet-Homepage veröffentlicht. Und dann, nicht selten, sogar doch Aufmerksamkeit findet, ganz einfach, weil natürlich der Peer-Review auch problematisch ist.